So, ein Grund mehr, warum ich mich freue, wenn wir die endlich los sind. Weil man kann dann einfach sich vorne hinstellen und muss nicht. Okay. 1, 2, 3. Okay. Also wenn man sich dann das alles spart. Ich habe heute gehört, dass weiße Hemden schlecht sind für die Kamera. Ich weiß nicht genau, was der Effekt ist, aber wenn ihr eine blaue Hose über die Bühne rennen seht und irgendwo so free-floating am Kopf, das bin ich. Und ihr könnt euch dann sozusagen das Hemd in jeder Farbe vorstellen und ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr irritiert. Wir haben letztes Jahr, circa vor einem Jahr war das, haben wir die Bergpredigt abgeschlossen und letzten Sonntag hat der Christoph bereits begonnen, den Text, der nach der Bergpredigt folgt, den Matthäus nach der Bergpredigt aufgeschrieben hat, über den gepredigt und da werde ich heute weitermachen und das große Thema ist die Autorität von Jesus. Und ich möchte, bevor ich den Text lese, möchte ich gern auch noch beten. Herr Jesus, dass wir zu dir kommen können, dass wir von dir hören können, dass wir in deinem Wort lesen können und dadurch den ewigen Gott kennenlernen können, weil er sich in seinem Wort vorgestellt hat. Das ist dein Geschenk an uns. Und wenn wir studieren, dann möchte ich dir jetzt bitten, dass du durch deinen Geist unsere Herzen aufmachst und dass wir auf dein Reden hören, Jesus, dass das, was du sagen willst, sich festhängt im Herzen, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Ich danke dir dafür, dass du da bist, dass du redest, dass du Leben veränderst. Amen. Der Text, den ich euch vorlese, der steht in Matthäus Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Und ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht, wenn ihr aus Gottes Wort vorliest. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt da nieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Bitte setzt euch wieder. Matthäus hat am Schluss von der Bergpredigt das Erstaunen von den Menschen notiert, dass sie gemerkt haben, dass Jesus auf ganz andere Art gepredigt hat, wie all die Schriftgelehrten, denen sie bisher zugehört haben. Und zwar Jesus hat mit Vollmacht, mit Autorität gepredigt. Und diese Vollmacht, die beschreibt uns jetzt der Matthäus in den nächsten drei Kapiteln, Kapitel 8 bis Kapitel 10, und zwar die Vollmacht, die Jesus hat über Krankheit, über Natur, über Dämonen, über den Tod. Und in Kapitel 10 gibt er diese Vollmacht dann an seine Jünger weiter, und das sind so die, ist quasi der Ausblick für die Predigten, die jetzt in den nächsten Wochen kommen werden. Es wird immer um die Autorität gehen, um die Vollmacht, die Jesus hat. Und in unserem heutigen Text, da begegnen wir diesem römischen Hauptmann. der Hauptmann, der hat 100 Soldaten unter sich befehligt und ist dadurch mit dem Konzept von Autorität vertraut. Und in diesem Abschnitt schauen wir uns über den Hauptmann folgende Aspekte an, und zwar seine Demut, sein Glauben und der Lohn, den er bekommt. Seine Demut, seinen Glauben und den Lohn. Und dann stellen wir uns die Frage, was das alles mit uns zu tun hat. Das Volk Israel, das war jetzt circa 100 Jahre bereits unter römischer Herrschaft. Und es ist klar, dass die Römer die Besetzungsmacht sind und die Juden, das Volk Israel, die Unterworfenen. Und umso erstaunlicher ist es, wenn wir schauen, wie dieser Hauptmann zu Jesus hinkommt. Er sagt, Herr, er redet ihn als Herr an, Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt da nieder und ist furchtbar geplagt. Und dann weiter, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Dieser Hauptmann, der begegnet Jesus in einer erstaunlichen Demut. Er ist eigentlich der, wenn man es politisch betrachtet, dem sich Jesus demütig nähern müsste. Aber der Hauptmann, der hat etwas über Jesus verstanden, das ihn dazu führt, dass er Jesus in dieser Demut begegnet. Und diese Demut und diese gebührende Haltung Jesus gegenüber, die haben wir letzte Woche schon gesehen, wo der Aussätzige vor Jesus auf die Knie fällt und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Wir sehen da zwei Menschen, zwei Begebenheiten. Matthäus berichtet gleich die hintereinander, wo wir zwei Menschen sehen, die Jesus in Demut begegnen. Und der Kranke letzte Woche, der hat gesagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und jetzt dieser Hauptmann, der zu Jesus hinkommt und sagt, Herr, ich bin nicht einmal wert, dass du zu mir unter mein Dach kommst. Wie reagiert Jesus? Jesus berührt den Aussätzigen. Aussatz ist, ich will es jetzt nicht medizinisch vielleicht verunglimpfen, aber ich würde mal sagen, Corona von damals, Ansteckungsgefahr, Angst vorm Tod. Und was macht Jesus? Er berührt diesen Aussätzigen. Er begegnet ihm gnädig. Und der Hauptmann, der sagt, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Wir sehen diese Haltung, Herr, wenn du willst, und Herr, ich bin's nicht wert. Und wenn man jetzt diesen Abschnitt im Licht der Seligpreisungen sehen, dann erinnert uns das an die erste Seligpreisung, wo Jesus sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Mit dieser geistlichen Armut, mit diesem, Herr, ich kann dir nichts bringen. Ich stehe vor dir und kann dir nichts geben. Ich brauche dich. Mit dieser Haltung begegnen diese beiden Jesus. Wie groß ist der Unterschied, wenn wir heutzutage sehen, mit welcher Selbstsicherheit und fast Überheblichkeit teilweise von Jesus gefordert wird. Vielleicht im persönlichen Gebet, vielleicht in ganzen Veranstaltungen, wo Jesus fast unter Druck gesetzt wird, wenn wir das könnten, dass er gewisse Sachen tut. Und was sehen wir, wenn wir auf die zwei Menschen schauen? Sie begegnen Jesus in einer demütigen Haltung. Der Glauben des Hauptmanns. Jesus selber sagt, voller Erstaunen, ne, Jesus sagt voller Erstaunen, dass er so einen Glauben noch nicht gesehen hat. Der Hauptmann, der sagt auch etwas sehr Erstaunliches, und zwar, er sagt, auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu dem einen das sage und zum anderen das, wir haben es vorher gelesen. Aber was das Interessante ist, er sagt, denn auch ich bin ein Mensch. Das heißt, im Gespräch bezieht er sich auf etwas, was er auch bei Jesus sieht. Was ist das, was er bei Jesus sieht? Und zwar, schauen wir nur kurz auf den Hauptmann. Der Hauptmann, der, wenn er was befehligt seinen 100 Soldaten, dann ist klar, dass er das im Namen des Kaisers macht. So ist die Rangordnung. Der Kaiser, in dessen Autorität steht der Hauptmann, und wenn der Hauptmann redet, redet er unter der Autorität des Kaisers. Und da sieht er interessanterweise und offensichtlich eine Parallele zu Jesus. Was ist diese Parallele? Jesus selber steht unter der Autorität Gottes. Wenn Jesus spricht, spricht Gott. Und diese Erfahrung bezogen auf Autorität, die der Hauptmann in seinem Berufsleben hat, diese Erfahrung kann er auf Jesus ummünzen und kann sagen, okay, wenn ich diese Autorität habe, im Namen des Kaisers was zu sagen, wie viel mehr hat Jesus im Namen Gottes die Autorität, um Befehle zu geben? Welchen Befehl werden wir gleich sehen? Aber Jesus selbst sagt, und das war das, was ich vorher schon eingeleitet habe, Jesus sagt verwundert, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Jesus hört also diese Überzeugung des Hauptmanns, dass ihm in der Autorität Gottes alles unterworfen ist. Das ist das, was der Hauptmann versteht. Und dieses Bekennen, mit dem der Hauptmann sich da Jesus nähert und sagt, hey, du hast die Autorität Gottes und das glaube ich, das ist etwas, was Jesus in ganz Israel nirgends gefunden hat. Keiner in Israel hat diesen Glauben, sagt Jesus, den dieser Hauptmann, der nicht Jude ist, den dieser Hauptmann zeigt. Wir sehen bei dem Hauptmann einerseits seine demütige Herzenshaltung und andererseits das Bekenntnis über Jesus, gewissermaßen sein Glaubensbekenntnis, das, was er glaubt. Und das erklärt wahrscheinlich, warum er Jesus in dieser Demut begegnet ist. Er hat Jesus als Gott erkannt und die angemessene Haltung, wie wir uns Gott nähern, ist Demut. Also wir haben die Demut gesehen, wir haben den Glauben gesehen und jetzt schauen wir uns den Lohn an. Wir werden jetzt sehen, wie die Autorität von Jesus einerseits für die, die sich auf diese Art, wie wir es beim Hauptmann sehen, Jesus nähern, ein Segen ist und also ein Trost, und für die Menschen, die auf ihre Religiosität pochen, ein großer Schrecken. Also die Autorität von Jesus, ein Trost für die, die sich demütig ihm nähern, ein Schrecken für die, die sich aufgrund von ihrer Religiosität ihm nähern. Der offensichtliche Lohn, den der Hauptmann hat, er kommt mit dieser Bitte zu Jesus, erstaunlich auch für einen Hauptmann, der einen Knecht hat, der leidet, und er bittet den Herrn Jesus für diesen Knecht, und was sagt Jesus, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das ist der Lohn, den unmittelbar dieser Hauptmann von Jesus bekommt. Er hat geglaubt und Jesus hat seinen Glauben gesehen und hat seine Bitte erfüllt. Und jetzt ist die Frage, wenn Jesus sagt, dass dir das geschehen soll, wie du geglaubt hast, was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass das Wunder, das Jesus getan hat, proportional zur Größe vom Glauben ist von diesem Hauptmann. Also hätte der Hauptmann weniger geglaubt, wäre vielleicht nur das Fieber ein bisschen runtergegangen. Hätte er mehr geglaubt, wäre der Diener vielleicht 200 Jahre alt geworden. Es ist nicht die Größe des Glaubens vom Hauptmann ausschlaggebend für das Maß dessen, was Jesus gemacht hat. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet auch nicht, dass das Wunder, das durch den Glauben vom Hauptmann geschehen ist, die Ursache war. Also sozusagen, weil er geglaubt hat, ist es passiert. Sondern was Jesus hier ganz einfach sagt, ist, das, was du mich bittest, das, was du geglaubt hast, was du durch deinen Glauben zum Ausdruck gebracht hast, das möchte ich dir erfüllen. Ich erfülle dir deinen Wunsch. Die Aussage von Jesus, dass in ganz Israel so ein Glauben nicht gefunden wird, deutet aber darauf hin, dass Jesus genau dort nach diesem Glauben auch gesucht hat. Und zwar, warum in Israel? Israel, sein Volk, Gottes Volk, das Volk, das seit Jahrhunderten auf die Verheißungen kennt, die auf Jesus führen. Das Volk, das mehr als jedes andere Volk wissen müsste, wer Jesus ist. Da findet Jesus diesen Glauben nicht. Und da kommt dieser römische Hauptmann her und bei dem sieht er diesen Glauben. Für den Hauptmann hat dieser Glaube aber nicht nur diese unmittelbare Folge, dass Jesus seinen Knecht heilt. Es kommt noch zu einer weiteren Folge. Und zwar, obwohl er kein Jude ist, und jetzt in den Worten von dem Textabschnitt, er ist einer von denen, die von Osten und Westen kommen, bekommt er von Jesus die Zusage, dass er eines Tages gemeinsam mit den Glaubenshelden vom Alten Testament, mit Abraham, Isaak und Jakob, im Reich des Himmels zu Tisch sitzen wird. Der Glaube, den der Hauptmann hat, ist ein Glaube an die Autorität Gottes und an die Macht vom Herrn Jesus. Und das ist der Glaube, den Jesus sucht, und das ist der Glaube, der den Hauptmann rettet und der dem Hauptmann diese Zusicherung gibt, eines Tages wirst du bei diesem Festmahl dabei sein, wo meine ganzen Helden, sagt Jesus, aus dem Alten Testament dabei sein werden und noch viele andere mehr. Sein Lohn ist die ewige Gemeinschaft mit Jesus. Ganz im Gegenteil zu den religiösen Menschen aus seiner Zeit. Die Juden sehen sich aufgrund ihrer Geschichte als die Kinder des Reichs, aber bei ihnen ist dieser Glaube nicht auffindbar gewesen. Was ist passiert? Einige erkennen die Autorität von Jesus gar nicht an. Andere erkennen vielleicht seine Autorität an, aber das führt nicht dazu, dass sie an ihn glauben. Und was ist die Folge? Wir lesen in Vers 12, aber die Kinder des Reichs werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Ich kann mir vorstellen, als Jesus das gesagt hat, hat er die Aufmerksamkeit von den Zuhörern gehabt. Die sich eigentlich sicher sind, dass sie aufgrund von ihrer ganzen heilsgeschichtlichen Vergangenheit, dass die eigentlich den Startplatz im Himmel haben werden. Bei denen findet Jesus diesen Glauben nicht. Und er sagt, sie werden, also ihr müsst euch vorstellen, die werden kommen, wollen bei diesem Festmahl dabei sein und sie werden dann hinausgeschmissen in die Finsternis, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Heulen, vielleicht ein Bild für Leiden und Zähneknirschen, für Verzweiflung. Dieselbe Autorität von Jesus, die für die, die dadurch an ihn glauben, zur Rettung dient, die wird für die, die nicht an ihn glauben, zum Albtraum. Und genau dieselbe Botschaft, die gilt für uns heute auch. Und mein Wunsch ist, dass auch heute wir aufgerüttelt werden durch das, was Jesus hier sagt. Die Juden waren sich so sicher, dass ihnen das Heil gehört, und sie haben den Glauben nicht gehabt. Auf was basieren wir unsere Sicherheit? Wenn wir ein Kapitel zurückschlagen gegen das Ende von der Bergpredigt, da hat der Herr Jesus einige extrem deutliche Worte. Und zwar, er verwendet drei Bilder, die möchte ich nochmal aufgreifen, der breite und der schmale Weg. Und zwar steht da, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die dahin gehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Und dann redet er von guten und schlechten Früchten, und da steht, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine guten Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird das Reich der Himmel in das Reich der Himmel eingehen, sondern der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und dann bringt er das Bild vom klugen und vom törichten Baumeister. Und da ein Vers, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an diesem Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Ich stelle das jetzt mal weg, weil ich renne da rein. Bei mir war es so, ich habe sehr viele Jahre die Bibel mit einem gewissen Filter gelesen. Und zwar immer, wenn ich über solche Warnungen gelesen habe, drüber gelesen habe, dann habe ich gewusst, ich habe damals mein Leben Jesus übergeben, ich bin gerettet, das gilt nicht für mich. Und die Frage ist, worauf gründet sich meine Sicherheit? Gründet sich meine Hoffnung und meine Sicherheit auf irgendein Gebet, das ich irgendwann einmal gesprochen habe? Oder gründet sich meine Hoffnung und meine Sicherheit auf das, was Jesus getan hat, auf seine Autorität, die er als Gottes Sohn hat, für das, dass er für mich am Kreuz gestorben ist und dass ich nichts anders machen kann, als dauernd zurück zu ihm laufen und vor ihm demütig auf die Knie gehen und ihn als den Herrn in meinem Leben anzuerkennen. Ist es ein Gebet, das uns die Sicherheit gibt, oder ist es meine Beziehung zu Jesus, unserem Gott? Wie kann es sein, dass wenn ich an Jesus glaube, dass ich mich gleichzeitig über sein Wort drüber stelle, dass ich sage, diese Sachen, die gelten für mich gar nicht. Diese Warnungen, die stehen für die anderen da. Weil ich irgendwann ein Gebet gesprochen habe. Worüber können wir uns sicher sein? Wir können uns sicher sein, dass der Glauben an Jesus rettet, wie wir es bei dem Hauptmann sehen. Wir können uns sicher sein, dass Gott uns, so wie es in Epheser 2 steht, die wir tot waren durch unsere Übertretungen, mit Christus lebendig gemacht hat. Wir können sicher sein, dass wir, als wir gläubig wurden, mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden, als Anzahlung unseres Erbes bis zur Erlösung nach Epheser 1. Wir können uns sicher sein, dass wir eine neue Kreatur geworden sind, laut 2. Korinther 5. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir können uns sicher sein, dass man an unseren Früchten uns erkennt, Matthäus 7. Das heißt, die, die in dieser demütigen Haltung sich Gott gegenüber nähern und die sich an ihm festhalten, die können sicher sein, dass diese Zusagen, die der Herr in seinem Wort gibt, dass die gelten. Aber nicht, weil man bei irgendeinem Jungscherlager ein Gebet gesprochen hat oder weil man bei irgendeiner Evangelisationsveranstaltung nach vorne gegangen ist. Oder weil irgendein Datum in der Bibel drinsteht. Was sind diese Früchte? Laut Galater 5, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Das sind diese Früchte, die in unserem vom Herrn Jesus neu gemachten Leben sichtbar werden müssen. Und allem voran, Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sehen wir diese Früchte in unserem Leben? Diese Früchte sind nicht das, was uns rettet. Retten tut uns Jesus, unser Glaube an Jesus. Das ist das, was rettet. Aber unser gerettetes, erneuertes Wesen, von dem im Korinther die Rede ist, von dem im Epheser die Rede ist, diese neu gemachte Kreatur, bei der sieht man diese Früchte. Nicht die Erinnerung an ein Gebet, so wie ich es vorher schon gesagt habe, zeigt, ob wir gerettet sind, sondern unser Umgang mit der Sünde. Was ist Sünde? Sünde ist ganz offensichtlich, wenn wir was tun, was Jesus sagt, wir sollen es nicht tun. Aber Sünde ist eigentlich etwas, was wir ganz deutlich sehen und beschrieben sehen, wenn wir ganz am Anfang in die Bibel reinschauen. Und zwar, womit ködert der Satan Adam und Eva? Er ködert sie damit mit dem Versprechen, sie können sein wie Gott. Sie können ihre eigene Autorität sein. Sie können unabhängig von Gott sein. Das ist diese Sünde, unter der wir alle leiden. Und das ist diese Sünde, warum David auch betet, nachdem er Ehebruch begangen hat und den Mann von der Bathseba umbringen hat lassen, warum er betet, allein gegen dich, o Herr, habe ich gesündigt. Weil das die Ursache der Sünde ist, diese Autorität, die wir selber in unserem Leben haben wollen, unabhängig von Gott. Ein schönes Bild, das ich gehört habe, ist, durch das, dass wir neu geworden sind, hat sich unsere Beziehung zur Sünde verändert. Früher sind wir mit der Sünde im Prinzip in dieselbe Richtung gegangen. Jetzt gehen wir der Sünde entgegen und ab und zu gibt es Berührungspunkte. aber dann halten wir uns nicht an der Sünde fest, sondern wir bekennen sie und wir gehen weiter unseren Weg. Den Weg mit dem Herrn, den Weg der Heiligung, den Weg, wo der Herr uns verändert. Im 1. Johannes steht, wenn wir sündigen, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Ungerechtigkeit vergibt. Wir haben die Vergebung von ihm zugesagt. Ich hoffe, dass wie damals die Leute wahrscheinlich erschrocken waren, dass das Gotteswort die Wirkung auch heute noch hat. Als ich mich mit dem Text auseinandergesetzt habe, habe ich mir neu überlegt, worauf gründet sich meine Hoffnung? Und ich möchte euch dieselbe Frage mitgeben, worauf gründet sich eure Hoffnung? Habt ihr diese Haltung, die wir bei dem Aussätzigen sehen und die wir bei dem Hauptmann sehen, die deren Hoffnung Jesus ist und die in Demut sich Jesus nähern? Was ich nicht möchte, ist, dass wenn jemand unter euch da sitzt, der die ganze Zeit am Zweifeln ist, weil er nicht glauben kann, dass Gott ihn lieb hat, dass ihn diese Botschaft aus den Bahnen wirft. Die Botschaft soll uns alle aus den Bahnen werfen, aber ich möchte trotzdem auch, dass ihr wisst, es gibt eine Sicherheit. Ich habe euch vorher diese Punkte vorgelesen, die Gott mit Sicherheit zugesagt hat, dass er eine neue Kreatur gemacht hat, dass wir den Heiligen Geist haben, wenn wir von ihm neu gemacht worden sind. Und statt verunsichert zu sein, rennt zum Herrn Jesus, stürzt euch in das Wort rein, schaut, was für Versprechungen er gemacht hat, schaut, seht ihr diese Früchte in eurem Leben? Wie akzeptiert ihr Gottes Autorität in eurem Leben? Wenn er etwas als Sünde bezeichnet, ist es dann was, wo ihr wegrennt davon oder wo ihr irgendwie eine partnerschaftliche Beziehung mit dieser Sünde eingeht? Hasst ihr die Sünde so, wie Gott die Sünde hasst? Oder gibt es Bereiche, wo man sich einfach arrangiert? Jesus ist gekommen, um für unsere Schuld zu sterben, um unsere Sünde zu tragen. Und er hat uns diese Befreiung von unserer Schuld angeboten. Das Einzige, was wir tun können, ist, uns an Jesus festzuhalten, ihm in Demut zu begegnen und nicht uns an irgendwelche Sachen festhalten, die in der Bibel gar nicht beschrieben sind, die uns falsche Sicherheit geben können. Wenn ihr merkt, dass in eurem Leben Sünde ist, mit der ihr euch arrangiert habt, dann möchte ich euch bitten, dass ihr das macht, was im 1. Johannes steht, dass ihr eure Sünden bekennt. Bekennen heißt, sie aussprechen. Und Jesus sagt, er vergibt die Schuld. Er ist treu und gerecht. Schüttelt mal das nicht ab als etwas, was für uns nicht gilt. Wir sind von der Gnade Gottes abhängig. Wir brauchen ihn, wir brauchen seine Errettung. Seine Autorität, die damals der Hauptmann so klar erkannt hat, ist die Autorität, die heute auch in unserem Leben Autorität sein muss. Und dann wird das, was wir vorher gesungen haben, mutig komme ich vor den Thron, das wird dann Realität. Dann haben wir die Zusage, wir können mutig vor Gottes Thron kommen. Und dann werden wir eines Tages mit Jesus, mit dem Hauptmann, mit vielen anderen aus Osten und Westen, werden wir das Hochzeitslamm, das Hochzeitsmahl des Lammes, werden mit Jesus im Himmel feiern können. als veränderte Menschen. Und dann wird auch das, was in der Bergpredigt Jesus sagt, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, dann wird es wahr sein. Dann hat uns das, was Gott jetzt schon neu gemacht hat, wird dann in Ewigkeit vollendet sein. Ich freue mich, mit euch eines Tages vor meinem Jesus zu stehen. Herr Jesus, wir müssen die Wahrheit, die du in deinem Wort lehrst, müssen wir anschauen. Wir können sie nicht von uns irgendwie drängen, weil sie uns unangenehm ist. Wir können nicht, wenn du von der Finsternis redest, wo Heulen und Zähneklappern